Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, so ganz fremd ist mir eure Kirche nicht. Obwohl ich in meiner aktiven Zeit als Pfarrer nie hier Gottesdienst gehalten habe. Wohl aber vor langer, langer Zeit einmal. Es war Anfang der 70er Jahre. Da habt ihr Konfirmande all noch Sternle putzt. Da gab es hier schon mal eine Band, ob ihr es glaubt oder nicht, die die damals neuen, innovativen, modernen Kirchenlieder spielte und jeden Sonntagabend hier probte. Mit dabei waren, vielleicht können sich die Älteren an die Namen erinnern, Gabi Feiler, Monika Golderer von hier, Öschelbronn, und Gotthold Siegrist aus Wurmberg, der hat Schlagzeug gespielt, und eben meine Wenigkeit. Später kamen dann noch zwei Jungs aus der Eppinger Gegend dazu. Und in dieser Zeit fand jener Gottesdienst hier in der Kirche statt, zusammen mit eurem damaligen Pfarrer, Name weiß ich nicht mehr, und den Konfirmanden und eben unserer Band. Wir spielten wohl nicht besonders schön, würde ich heute sagen, damals war ich völlig anderer Meinung, aber dafür laut. Wir haben unglaublich laut gespielt. Wir hätten euch in die Wand gespielt. Sehr zum Entsetzen der damals älteren Generation. Und wir spielten und sangen, und das war eigentlich die Hauptsache, wir spielten und sangen mit Hingabe, so wie ihr. Und mit Überzeugung und mit großer Begeisterung. Menschen zu Jesus führen, Menschen vom Glauben an ihn überzeugen, Menschen veranlassen, sich mit ihrem ganzen Leben, mit Haut und Haar für ihn, für ein Leben in seiner Nachfolge zu entscheiden, das war unser Wille, das war unser Ziel, das war unsere Motivation. Recht kompromisslos, kann ich euch sagen, ganz oder gar nicht, end oder weder. So. Der heutige Predigttext, Matthäus 10, 34 bis 39, zeigt in dieselbe Richtung. Jesus macht seinen Zuhörern einige Dinge ziemlich unmissverständlich klar. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und jetzt der letzte Spitzensatz. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das war damals ziemlich starker Tobak, das ist es heute noch. Jesus bringt nicht den Frieden, sondern den Kampf, die Auseinandersetzung, die Entzweiung. An ihm, Jesus, scheiden sich die Geister. Und bei denen, die sich nach ihm nennen, also wir Christen, müssten, sollte es genauso sein. Christen schwimmen nicht mit in der religiösen Harmoniesoße, bei der nur um des lieben Friedens willen nicht mehr unterschieden wird zwischen Gott, Allah und Buddha. Christen stehen in der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und Weltanschauungen und stehen für eine glasklare Position neben Jesus, hinter, vor. Christen schwimmen nicht einfach so mit in der Leitsoße des Zeitgeistes. Ich habe gedacht, Sie kennen meine Predigt. Christen schwimmen nicht einfach so mit in der Leitsoße des Zeitgeistes, nur um des lieben Friedens willen. Cola-Light, Camembert-Light, Leichtbier, Marlboro-Light, Salami-Light, Joghurt-Light, all das Zeug, das nicht ganz so schädlich sein soll für die Gesundheit wie das Original. Bitte recht verstehen, ich habe nichts gegen diese Produkte. Jeder soll sie essen, wie er will und glücklich dabei werden. Mir geht es um das, was das für unsere Gesellschaft heißt. höchstes Ziel ist die Life Balance, also die Ausgewogenheit in allem, was wir irgendwie tun und aufschlagen, zwischen Arbeit und Freizeit. Alles easy, easy going, alles kann, nichts muss, also gesund und fit und zwischen Arbeit und Freizeit der Ausgleich. Und wer das nicht hinkriegt, ist ein Loser. Ein Versager, eben nicht auf der Höhe der Zeit, der arme Kerl, respektive die arme Kerlin. Meine Güte, es gibt Zeiten im Leben, im Berufsleben, da ist mehr Arbeit als Freizeit nötig. Da muss man mal klotzen. Das Leben ist eben kein Ponyhof und kein Kindergeburtstag. Und es gibt sie, Leute, die heute nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Christsein Leid. Das gibt's laut Jesus nicht. Seine Worte sind kantig. Überhaupt ist das Wort Gottes schärfer als jedes Schwert, wie es in Hebräerbrief Kapitel 4 heißt. Passt natürlich gerade nicht so gut. Will man in unseren Tagen noch immer genauso ungern hören und zur Kenntnis nehmen wie damals, zu Jesu Zeiten. Ich frage mich langsam, wie lange ich auf der Kanzel oder hier am Ambo noch Jesus zitieren darf mit den Worten: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich könnte ja womöglich weh diskriminieren. Wie lang noch darf ich hier an der Kanzel Gott beim Wort nehmen und zum Beispiel aus 1. Mose 1 zitieren? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und schuf sie als Mann und Frau. Und dass er weiterredete und zu diesen Mann und Frau sagte: Seid fruchtbar und mehrt euch. Und dass er sie segnet, Mann und Frau, miteinander, wohlgemerkt. Christen schwimmen nicht in der gesellschaftlich diktierten Toleranzsoße mit. Bei der permanent Toleranz mit Akzeptanz verwechselt wird. Toleranz heißt, ich halte deine andere Meinung aus und du hältst aus, dass ich anderer Meinung bin wie du. Und dabei achten und respektieren wir uns gegenseitig weiterhin. Akzeptanz dagegen zielt immer darauf, den anderen dazu zu bringen, sich meiner Meinung anzuschließen, notfalls unterzuordnen. Der heute so falsch verstandene Toleranzbegriff erlaubt doch jedem alles, wie er sie es mag. Keine Norm mehr, keine Werte mehr, keine Schamgrenze, nichts Verbindliches. Wer anderer Meinung ist und sie äußert, bitteschön, muss mit Hasskommentaren, mit einem Shitstorm rechnen. Natürlich nur um des lieben Friedens willen. Wo das aber praktiziert wird, da braucht es auch kein Gewissen mehr. Lesen Sie die Panoramaseite der PZ, wenn Sie Zeitung lesen, oder lesen Sie Bild oder googeln Sie das ganze Zeug oder gucken Sie XY, Sie werden sehen, dass ich recht habe. Um des lieben Friedens willen. Solchen Frieden hat Jesus nicht gebracht, in der Tat. Sondern was all dies angeht, das Schwert. Im Glauben und in der Nachfolge Jesu geht's immer um Entscheidungen. Um Ja oder Nein. Sowohl als auch geht nicht. Geht vielleicht eine Zeit lang, aber der Moment kommt, an dem du deine Entscheidung treffen musst. Ja zu Jesus heißt Nein zu allem anderen, was ebenfalls höchste Autorität beansprucht in unserer Gesellschaft. Aber im Widerspruch zu Jesu Worten, Geboten und dem Wort Gottes der Bibel steht. Heißt unter Umständen Nein zu Freunden, denen Jesus Christus und die an ihn glauben lediglich Witze wert sind, die man bisher halt ertragen hat, um des lieben Friedens willen. Irgendwann geht das nicht mehr. Ein solcher Frieden, wir sahen es schon, kann sich nicht auf Jesus berufen. Einen solchen Frieden hat er nicht auf die Welt, auf die Erde gebracht. Ein solcher ist Menschenwerk und entspringt menschlichem Geist und taugt somit nicht für die Ewigkeit. Entzweiungen in der Familie um Jesu willen, was er sehr breit anspricht, war ja in der damaligen Zeit auch natürlich ein absolutes Tabu. Entzweiungen in der Familie um Jesu willen, ich hoffe und wünsche das nicht. Hoffe und wünsche, dass alle in einer Familie, wie selbstverständlich, aus dem Glauben an Jesus Christus leben. Oder zumindest im richtigen Sinn gegenseitige Toleranz üben. Es geht beim Glauben an Jesus Christus immer um Entscheidungen. Das war vor 2000 Jahren so, als er diese Worte vom Frieden und vom Schwert zum ersten Mal aussprach. Das war so vor 50 Jahren, als wir hier mit unserer Band Musik machten und in Gottesdiensten im ganzen Enzkreis und bei anderen Auftritten eben zur Entscheidung für Jesus Christus aufriefen. Das ist heute so, dass es um Entscheidungen geht. Und gegenüber dieser geistlichen Entscheidung für oder gegen Jesus ist jene politische in Berlin für Ampel oder Jamaika ein Klacks. Damit wir uns recht verstehen, in Bezug auf Jesus steht ja auch viel, viel mehr auf dem Spiel. Bei Jesus geht es nämlich um alles oder nichts. Es geht um Leben oder Tod. Wer sein Leben meint, selbst gefunden zu haben, der wird es verlieren. Dann, wenn er an der Schwelle zur Ewigkeit steht, spätestens. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wer also Jesus über sein Leben und Sterben bestimmen lässt, der wird es finden. Spätestens an der Schwelle zur Ewigkeit. Heißt, Leben, das es wert ist, so genannt zu werden, wisst ihr. Also Leben, das den Geschmack von Freiheit und von Ewigkeit auf der Zunge trägt. Leben, das die Schönheit der Welt, die es ja immer noch vielfältig gibt, mit allen Sinnen als die wunderbare Schöpfung Gottes wahrnimmt und dieses einatmen kann. Leben, das im anderen Menschen den Menschenbruder respektive die Menschenschwester erkennt, erschaffen zum Bilde Gottes. Leben, das mit Herz und Verstand, mit Geist und Sinn seine alltäglichen Aufgaben anpackt, unaufgeregt, aber zielbewusst, konzentriert, aber nicht verbissen, nicht angestrengt. Und dazu noch einen so einen feinen Humor entwickelt und beweist, der auch vor sich selber nicht Halt macht. Ein solches Leben, liebe Leute, gibt's bei Jesus. Ja, bei ihm. Nicht alle glauben das. Nicht alle wollen so ein Leben. Und wenn, dann nicht von ihm. Versuchen anders ranzukommen an so ein Leben, weil die Sehnsucht danach haben sie ja. Nicht bei Jesus und über Jesus. Da versuchen sie es leider nicht, gehen zu anderen Sinnanbietern, opfern dem Zeitgeist und verheiraten sich mit dem Zeitgeist sogar, ohne dran zu denken, dass wer heute mit dem Zeitgeist verheiratet ist, morgen schon Witwe oder Witwer ist. Gehen anderen Sinnanbietern auf den Leim und merken meist erst zu spät, dass sie denen ihre Seele verkauft haben. Wer sein Leben meint, selbst finden zu können, der wird es verlieren. Jesus redet Klartext, immer, auch hier. Er scheut sich nicht, Sünde Sünde zu nennen und Schuld Schuld. Und dass es Vergebung dieser Schuld braucht, damit es richtig weitergehen kann, das Leben und alles miteinander. Hier auf dieser Welt und später dermaleinst. Ansonsten führt die Sünde zum Tod, zum Ewigen. Der Sünde sollt, also das, was sie an dich ausbezahlt, sollt, was du kriegst, der Sünde sollt, ist der Tod, heißt es in der Bibel. Das ist also der Maßstab, an dem all die gemessen werden müssen, die neben dem christlichen Glauben noch Sinn anbieten. Wie gehen diese mit den Schuldgefühlen um? Schuldgefühle hat jeder Mensch, ob jung, ob alt, ob gläubig oder nicht gläubig, ob fromm oder nicht fromm. Werden diese Schuldgefühle biografisch überhoppelt? Werden sie philosophisch weichgespült? Schuldgefühl leid gewissermaßen. Werden sie sozialisationsbedingt weginterpretiert, therapeutisch unterdrückt oder elegant auf andere abgewälzt? Wie gehen die anderen Sinnanbieter von Religion bis Konfession, von Partei bis Verein, von Dalai Lama bis Greta Thunberg, wie gehen diese anderen mit deinen Schuldgefühlen um? Jesus sagt, deine Schuldgefühle täuschen dich nicht. Du hast einen Kartoffelsack voll Dingen falsch gemacht. Andern gegenüber, dir gegenüber, Gott gegenüber sowieso. Du hast verkehrt gelebt. Es gab für dein Leben ursprünglich einen anderen Plan, den hast du aber verbockt und hast dich selbst zum Herrn deines Lebens und damit zum Götzen deines Lebens gemacht. Und das Urteil darüber lautet, du hast dir den Tod verdient, sagt Gott, sagt die Bibel. Man kann über die Bibel viel sagen, aber sie ist unglaublich grundehrlich. Sie nimmt den Menschen in seiner ganzen Zwiespältigkeit wahr und ernst. Einerseits ist der Mensch einzigartig, jeder, mit unwahrscheinlich vielen Begabungen und Optionen, Großes zu schaffen und sich mutig und zuversichtlich den Herausforderungen dieser Welt zu stellen und diese zu gestalten. Und andererseits ist er zu den grässlichsten Schandtaten imstande, zu höchstem Berufen und durch eigene Schuld in die tiefsten Tiefen gestürzt. Das ist die biblische Sicht auf den Menschen. Wer sein Leben selber finden will, der spielt sich als der Erfinder des Lebens auf. Der redet von der Mutter Natur. Der redet groß davon, wie dankbar er ist für alles in seinem Leben. Und wird er gefragt, wem er denn dankbar ist, dann fällt ihm, wenn überhaupt, alles andere ein, nur nicht der Schöpfer seines Lebens. Der tut so, als habe er eine Ahnung vom Leben, als habe er darauf seinen Doktor gemacht, weiß alles und hört noch's Gras wachsen und weiß doch nichts, sagt Gott. Lebt letztlich am Leben vorbei, auch wenn sein Häuschen abbezahlt ist und der Vorgarten wie geschleckt. Verfehlt die entscheidende Weiche, die zum ewigen Leben führen würde. Diese heißt Vergebung der Schuld. Denn du musst wissen, Gott, dein Schöpfer, will nicht den Tod des Gottlosen, sondern dessen Umkehr auf seinem verkehrten Lebensweg. Und wer ihn um Vergebung bittet, der erfährt auch, dass Gott ihm vergibt. Das Urteil Tod wird zwar vollstreckt, aber nicht am schuldigen Menschen, sondern am schuldlosen Gottessohn. Der und weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Dass du lebst, ist also dem Tod des Unschuldigen zu verdanken, der aus Liebe zu dir zum Schuldigen geworden ist. Wäre es da nicht logisch und konsequent, diesem nun dein dir neu geschenktes Leben zur Verfügung zu stellen? Eigentlich gehört es dir doch gar nicht mehr. Und genau darum geht es Jesus, wenn er sagt, wer jetzt sein Leben für mich, Jesus, einsetzt, wer mit mir lebt, mir nachfolgt, der wird ewig leben, der hat das Leben gefunden. Es geht darum, dass du das tust, was Jesus von dir will. Und nicht, dass er oder Gott tun soll, was du willst. Dass du ihm die Leitung deines Lebens überlässt, damit er es gestalten kann. Damit er was draus macht. Und du bist dabei, mittendrin dabei, du arbeitest mit, ganz unterschiedlich. Kann das bei jedem von uns aussehen, aber auf jeden Fall gehört der Gottesdienst dazu und Gebet und Fürbitte und Dank und Lied. Du wirst dich verändern, Dein Leben gewinnt an Höhe und Tiefe. Mehr als früher nimmst du die Spuren Gottes in deinem Leben und in der Welt wahr. Du siehst die Menschen um dich her mit neuen Augen, siehst sie ein bisschen aus der Perspektive Gottes. Du nimmst sie leichter an und liebst sie ein wenig mehr als früher. Und sie werden dir so wichtig, dass du ihnen von dem erzählst, was du mit Gott schon so erlebt hast, weil du ja willst, dass auch sie das erleben. Und du hast den Sinn in deinem Leben gefunden, der auch angesichts des Todes seinen Wert nicht verliert. Du wirst nämlich auferstehen zum ewigen Leben, wie der auferstanden ist, dem du jetzt angehörst, Jesus Christus. Nein, nicht Christsein Leid, sondern Christsein mit Kopf und Herz, mit Leib und Seele. Das ist's. Amen.